Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskalier gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskalier gleich Podcasts. Ich sitze hier in Dortmund bei einem guten Freund von mir und wir quatschen seit einer Dreiviertelstunde und dachten, wir müssen eigentlich mal auf Anfang drücken, sonst haben wir gar kein Material mehr für diesen Podcast, weil du einfach eine ganze Menge zu erzählen hast. Ich sag mal, wo ich bin. Ich bin heute in der kinderchirurgischen Praxis von meinem guten Freund Dr. Med Philipp Rogge. Sag mal hallo.
Ja, hallo zusammen.
Also, ihr fragt euch bestimmt, ihr als Lehrkräfte, als Erzieher, als Pädagoginnen und Pädagogen da draußen, warum bin ich heute in einer Kinderarztpraxis, in einer kinderchirurgischen Arztpraxis? Das hat damit zu tun, dass Philipp und ich schon eine ganz lange Geschichte haben. Wir kennen uns seit Urzeiten. Weißt du, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Ich weiß es. Aber ich musste tatsächlich.
Du hast die Hausaufgaben gemacht.
Ich musste überlegen, ja?
Ich habe echt überlegt, ob ich es nachgucke.
Und?
Ich habe es nicht nachgeguckt.
Aber vermute doch mal.
15 Jahre?
2006 bin ich zumindest auf unsere erste Begegnung gekommen.
Das sind 19 Jahre.
Ja, genau.
Da bin ich aber gar nicht so schlecht.
Ja, es ist in Ordnung. Ich glaube, du hast mich damals als Sanitäter ausgebildet in der DLRG.
Definitiv, definitiv.
Ja, so. Also.
Da warst du 16 oder so.
Ich war, genau. Ja, müsste ziemlich genau. Ich verrate nicht, wie alt ich bin. Genau. Also, ich bin heute hier, weil Philipp und ich erstens eine ganz coole Geschichte haben, weil Philipp schon mal als Arzt in meiner Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik als Referent zu Gast war und da tolle Gespräche für Lehrkräfte entstanden sind. Und wir heute die Idee haben, wir gucken mal, wo Pädagoginnen und Pädagogen einfach von deinem medizinischen Know-how für ihren Alltag ein bisschen profitieren können. Bevor wir das aber machen, ich würde dich ganz gerne ein bisschen vorstellen, beziehungsweise wir machen das ein bisschen im Ping-Pong. Philipp, erzähl mal was von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du gerade? Außer die fachliche Komponente, weil da will ich gleich was zu sagen.
Naja, du sagst dein Alter nicht, ich soll es sagen, ne?
Ja, klar. Ja, komm, ich bin 38.
48, also 10 Jahre drüber. Wo komm ich her? Also letztlich bin ich in Dortmunder Osten groß geworden, zur Schule gegangen, dann Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, ehrenamtlich dabei geblieben, Ersthilfeausbilder, Sanitätsausbilder, dann in der DLRG aktiv geworden. Daher kennen wir uns, genau. Dort ordentlich was in Unna, im Kreis, Bezirk Hellwig, Kreis Unna, vorangebracht. Und den medizinischen Weg dann eigentlich aufgrund der Rettungsdiensterfahrung eingeschlagen, Medizinstudium, was ich früher für mich ausgeschlossen habe. Hab ich gesagt, niemals. Ach,
ehrlich?
Ja, absolut.
Ich dachte immer, das war dein Weg, der so
vorprogrammiert war. Nee, ich wollte Chemie studieren. Ja, das war total, ich war total auf Chemie raus. Ich habe dann auch ein Semester Chemie studiert. Labor lief auch super, macht aber mir keinen Spaß mehr. Ich bin derzeit so viele Rettungsdienste ehrenamtlich gefahren, wie nie wieder. Und habe mich dann fürs Medizinstudium beworben und habe tatsächlich einen Studienplatz bekommen. Und ja, dann habe ich Medizin studiert. Studium war hart, ja.
Glaube ich.
Viel Rettungsdienst zwischendurch gefahren, um dabei zu bleiben.
Ja.
Und viel ehrenamtlich gemacht, Kinder, Jugendliche und Sanitätsdienst und so. Ja. Und dann am Ende diverse Stationen und ganz klar die Einstellung von Anfang an, das war schon im Rettungsdienst klar, ich will mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und von daher war auch klar, Kinderarzt oder Kinderchirurg. Und letztlich mache ich zu gerne handwerkliche Sachen und deshalb ist der Kinderchirurg geworden.
Das klingt auch ein bisschen makaber, ich mache gerne handwerkliche Sachen. Kinderchirurg.
Ja, Patienten untersuchen, mit denen arbeiten.
Operieren aber auch.
Operieren auch, absolut. Ja klar, natürlich. Der Chirurg lebt vorm Operieren, das ist das, was dem Chirurg Spaß macht. Aber auf der anderen Seite ist mir auch super wichtig, ich möchte das operieren, was operiert werden muss und nichts anderes. Und ich möchte sicher sein, dass das die richtige Entscheidung für den richtigen Patienten ist.
Ja, das klingt super gut. Das kenne ich von vielen Ärzten anders. Okay, ich würde ganz gerne auf zwei spannende Aspekte in deiner medizinischen Karriere einmal eingehen wollen, die, glaube ich, auch für dich da draußen als Podcasthörerin, als Podcasthörer total interessant sein können. Du hast dich spezialisiert auf nautische Medizin. Du hast einen Lehrauftrag an der Hochschule in Bremen für nautische Medizin. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich zu Recht, hä? Ich bin Pädagoge, was hat Nautik mit Pädagogik zu tun? Ich will hier einen riesen Bogen gerade aufbauen.
Ja.
Und ich bin gespannt, ob du schon auf meine Bogenidee kommst. Warum nautische Medizin? Erzähl mal ganz kurz, was macht man da?
Ja, und was machst du da? Was mache ich da? Also ich bringe Nautikern Medizin bei. Also Medizin für Nichtmediziner war immer mein Steckenpferd, ne? Also Leuten Medizin verständlich zu erklären. Ja. Nichts anderes in der Sanitätsausbildung.
Richtig,
ja?
Genau.
Und Leute für Medizin zu faszinieren.
Ja, genau.
Das ist mir hoffentlich bei dir auch entsprechend gelungen, aber du hast ja auch einen medizinischen Werdegang danach erstmal eingeschlagen.
Ja, richtig.
Und das ist etwas, was mir super viel Spaß macht. Und ja, ich bin tatsächlich auf dem Segelschulschiff Alexander von Humboldt 2, beziehungsweise auch 1 vorher. Das ist das Schiff, was man aus der Becks-Werbung kennt. Ein Segelschulschiff, kann man mitfahren.
Das kenne ich, aus der Becks-Werbung.
Ja, da bin ich drauf gesegelt. Und ein Kollege hat mich da mit hingeschleppt. Und dann haben die mich angeheuert als Schiffsarzt. Und dann hatte ich auf einmal als Kapitän den Studiengangsleiter der Hochschule Bremen des Studiengangs Nautical Sciences, die da halt die Kapitäne und Offiziere ausbilden. Und der meinte, boah, du machst das hier super, du erklärst super viel, du zeigst den Leuten super viel. Hast du nicht Bock, bei uns an der Hochschule auch tätig zu werden? Das macht dir einfach einen super guten Eindruck und vor allem, du kannst das den Leuten vernünftig erklären, auf Deutsch und auf Englisch.
Mhm.
Das bräuchten wir. Ja, und dann haben wir uns darüber kurz unterhalten. Dann haben wir gesagt, naja gut, könnte man überlegen. Dann habe ich so überlegt, naja, ist auch nichts anderes als Sanitätsausbildung auf einem universitären Niveau. Und tatsächlich hat das relativ viel Ähnlichkeiten damit, außer dass man zum Thema hausärztliche Medizin, Geschlechtskrankheiten und so weiter auch noch was erzählt. Ne?
Okay, ja.
Spielt bei Seeleuten alles eine Rolle. Ne? Und dementsprechend versuche ich halt den angehenden Offizieren und Kapitänen da ein Grundverständnis von Medizin zu vermitteln, weil auf dem Schiff, jetzt nicht wenn man ein Kreuzfahrtschiff hat, da hat man einen Schiffsarzt, da ist easy going. Ne?
Mhm.
Aber wenn man so ein Containerschiff hat, da ist ja kein Arzt drauf. Das heißt, ja,
richtig.
Die Offiziere und Kapitäne müssen, wenn da jemandem was passiert oder auch nur wenn jemand Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat, denjenigen versorgen. Und dafür mache ich die da fit.
Boah, das ist ziemlich cool und das ist genau der Bogen, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, nochmal zusammengefasst, du bringst ja Menschen medizinisches Handeln in herausfordernden Situationen bei, wenn sie genau wissen, ich bin 3 Tage von dem nächsten Arzt entfernt.
Ja, genau. Ich habe einen Telefonjoker.
Das bist du vielleicht oder jemand anders?
Nee, es gibt tatsächlich da im internationalen Seeabkommen ist das halt so geregelt. Ne? Letztlich basiert das auf dem Seearbeitsrecht. Ja?
Verrückt.
Damit die Seeleute halt auch eine vernünftige Versorgung haben, sind alle Länder verpflichtet, da telemedizinische Unterstützung zu realisieren. Das heißt, die können da anrufen. Aber das Problem ist, stell dir vor, du rufst da an, ja, das ist ja nicht so wie du rufst die 112 und sagst, hier ist was passiert, schick mal jemanden, ne?
Da kommt keiner.
Da kommt keiner, ja? Wenn du mitten auf dem, ich sag mal, in the middle of the ocean, ja, da ist nichts. Wenn du Glück hast, ist ein Kriegsschiff da mit einem Arzt und die können dich unterstützen, aber ganz oft ist nichts da. Und dann musst du halt selber machen. Und dieser Funke, der telemedizinische Unterstützungsdienst, die können dir Sachen sagen, mach mal das oder mach mal das. Aber das machen musst du. Und die können auch nur damit was anfangen, was du denen erzählst. Das heißt, du musst den Patienten schon mal erst untersuchen können, du musst die wichtigsten Sachen machen können, du musst so ein Grundverständnis zu Medikamenten haben, denn auch Medikamente musst du ja geben. Ja?
Ja, im Zweifelsfall musst du auch irgendwie ein gebrochenes Bein richten oder solche Geschichten.
Ja klar, natürlich. Ja, du oder einen Zahn versorgen. Ne?
Oder, oh krass, ja natürlich, habe ich auch nicht dran gedacht.
Ja, absolut. Da musste ich mich auch erstmal mit beschäftigen, was mache ich mit einem kariösen Zahn und was erzähle ich den Leuten dazu? Das liegt ja auch nicht in meinem primären Kompetenzbereich. Ne? Also es geht halt darum, da wirklich eine Handlungssicherheit zu vermitteln.
Und guck mal, und genau um das geht es ja auch in diesem Podcast. Ich habe ja die Idee, ich bin ja mal gestartet mit, ich möchte Menschen, die im pädagogischen Alltag mit Situationen konfrontiert sind, auf die sie nicht vorbereitet wurden, im Studium, im Lehramt, in der Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher, ich möchte ja da fit machen. Und ich merke einfach jeden Tag in der Tätigkeit, wie unfassbar bereichernd das für mich selber ist und wie schön das ist, wenn ich Menschen sehe, die morgen irgendwo rausgehen und handlungsfähig sind.
Absolut.
Und deswegen, absolut. Und genau, und deswegen wollte ich einmal diese Brücke spinnen. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, warum Philipp heute in diesem Podcast ist. Weil wir wollen einmal gucken, was hast du eigentlich in der Ausbildung oder im Studium zum Thema Medizin gelernt, wenn du Lehrkraft oder Erzieher bist. Ich würde mal denken, auf so einer Skala von 1, nichts.
Ich befürchte, es ist so. Also es ist tatsächlich auch meine Erfahrung, wenn ich Ersthilfekurse in Schulen gemacht habe, damals über meine Tätigkeit beim Roten Kreuz und bei der DLRG, dass da ganz viel Fragezeichen in den Augen waren. Und dann kommt aber noch dazu, dass ganz oft da ja auch in Erste-Hilfe-Kursen der Hilfsnationen gesagt wird, ja, vorsichtig sein, lieber einen Rettungsdienst rufen. Aber das hilft uns in der Praxis ja nicht.
Nee, natürlich nicht.
Der Patient oder der Schüler ist da und hat ein Problem. Und wir alle wissen, wir können eigentlich nicht jeden Schüler, der sich irgendwo eine Schürfwunde zugezogen hat, mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren, weil A, kann der Rettungsdienst das nicht leisten, B, kann das Krankenhaus das nicht leisten und C, hilft es auch keinem.
Genau. So, und genau da wollen wir jetzt mal reinschnuppern. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte gerne zwei Aspekte deiner medizinischen Tätigkeit aufmachen. Erinnere mich daran, dass ich gleich noch einen mache, falls ich es vergesse, ja?
So. Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich kenne mich ja selber. Ich bin ja selber so ein Chaos-Typ. Also, wir haben uns ja schon mal mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ausbildung Krise- und Konfliktpädagogik 2 Stunden abends zusammengesetzt.
Ja, genau. Und ich erinnere mich. War super spannend, waren super viele spannende Fragen.
Genau. Und ich dachte, warum sollen wir das, was wirklich extrem hilfreich ist, nur in dieser Ausbildung belassen? Und ich habe mir gedacht, ich hole mal die ganzen Fragen, die damals dir gestellt wurden, einfach nochmal raus, beziehungsweise so 2, 3. Und um die kümmern wir uns heute mal vorrangig. Und eine der Fragen, die mich in Seminaren immer wieder erreicht, die aber auch damals in unserem Interview-Szenario da war, war die Frage nach, welche Medikamente muss ich eigentlich geben? Darf ich als Lehrkraft sagen, ich gebe etwas nicht? Dürfen wir als Schule sagen, wir lehnen etwas ab? Und was ich von dir damals schon rausgehört habe, ist, wir brauchen erstmal die Unterscheidung, um welche Medikamente geht es gerade? Geht es um, ich nenne es mal so Standardmedikamente wie eine Ibuprofen, wenn jemand Kopfschmerzen hat, oder geht es um Notfallmedikamente? Und ich bräuchte von dir oder wir hätten von dir ganz gerne mal einmal ein ganz kurzes Statement. Wie sieht es eigentlich aus? Ein Schüler hat Kopfschmerzen, Lehrerin hat zufällig eine Ibu in der Tasche. Wie sieht das aus?
Ja, das ist an der Stelle ein schwieriges Thema,
ja,
weil wir haben ja keine Verordnung des Medikaments für den Patienten.
Genau.
Und
da möchte jemand helfen.
Natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, der Patient hat Kopfschmerzen. Und das ist dann in der Tat so eine rechtliche Grauzone, weil da könnte man nur den rechtfertigen Notstand und ob da ein Notstand vorliegt, kann man mal diskutieren, bemühen, um dieses Ibuprofen an den Patienten abzugeben. Und Medikamente abgeben ist sowieso immer schwierig. Mal Medikamente verabreichen darf nur ein Apotheker. Medikamente verabreichen ist einfacher, also direkt zu geben. Aber auch da ist es natürlich schwierig, weil es ist eine Körperverletzung.
Spannend, wenn, ne? Aber genau zuhören, es ist Körperverletzung.
Wenn wir jetzt das Ganze, wenn wir jetzt einen volljährigen Schüler haben, dann ist es super einfach, wenn man dem sagt, pass mal auf, ich habe die Ibuprofen, wenn du die nehmen möchtest, kannst du die nehmen. Dann ist es nur ein zugänglich machen, das ist unkompliziert. Setzt voraus, der Schüler ist volljährig und er weiß, was er da tut. Anders sieht es aus bei dem minderjährigen Schüler. Jetzt kann man sagen, naja, wenn das ein Jugendlicher ist, dann darf der medizinische Entscheidung schon selber treffen.
Ab wie vielen Jahren dürfen die das oder gibt es da gar keine Grenze?
Das ist die gute Frage an den Pädagogen. Wann ist der Schüler intelligent genug, reflektiert genug, solch eine Entscheidung treffen zu können? Das ist in der Tat nicht geregelt. Man geht davon aus, dass das irgendwo so zwischen 12 und 15 Jahren passiert. Und ab diesem Alter ist es auch so, dass die Patienten, wenn ich die über irgendwo oder die Eltern auch über irgendeinen Eingriff aufkläre, dann muss ich den Jugendlichen auch aufklären und dann muss der auch einwilligen. Und wenn der Jugendliche nicht einverstanden ist, darf ich einen Eingriff nicht durchführen, dann muss es gegebenenfalls, selbst wenn die Eltern das wollen, vors Gericht gehen und das Gericht muss halt entscheiden, ob der Eingriff erfolgen soll oder nicht.
Boah, krass, okay. Aber bevor wir so weit abbiegen, also...
Genau, also Vorsicht, in dem Moment, wo es jetzt so ein 16-, 17-Jähriger ist und der sagt, Ibuprofen kenne ich, habe ich zu Hause auch, kann man sich drauf einlassen. Bei einem Medikament wie Ibuprofen. Bei Sachen, die weitergehen, wäre ich da sehr vorsichtig und bei kleineren, jüngeren Patienten definitiv nicht. Anders sieht es aus, wenn die Mutter dem Kind jetzt die Ibuprofen mitgegeben hat und gesagt hat.
Oh, das ist auch spannend. Warte mal ganz kurz. Also nochmal, wenn du als Lehrkraft helfen möchtest, hast ein Medikament in der Hand. Ich glaube, wir müssen mal festhalten, alles über 18 Jahren dürfen die Schülerinnen und Schüler selber entscheiden. Alles darunter ist, glaube ich, immer schwer. Das heißt, wenn wir eine generelle Empfehlung geben wollen, auf ein Risiko einlassen oder nicht, dann lieber nicht.
Jo.
Lieber nicht. Egal was für ein Medikament, am besten einfach Finger weg. Das müssen Eltern entscheiden. Wenn jemand Kopfschmerzen hat, gibt es andere Maßnahmen, die man, glaube ich, gut ergreifen kann. Auch wenn du helfen möchtest.
Das kalter wahrscheinlich Lappen auf den Kopf.
Kalter Lappen auf den Kopf. Was noch?
Rausgehen, ja, eine Runde bewegen, Kopf freikriegen, hinlegen, 30 Grad Oberkörper hoch. Also muss man halt immer so ein bisschen gucken. Ist für jeden Schüler auch was anderes. Ganz oft haben wir auch eine sehr unruhige Atmosphäre und Ruhe hilft da ja auch oft.
Ja. Also bevor wir Medikamente verabreichen oder auf die Idee kommen, jemandem ein Medikament zu geben, lieber erstmal was anderes machen. Und im Zweifel ja. Lieber nicht. Okay, und jetzt hast du gesagt, anders sieht das aus, wenn die Mama dem Kind, der Schülerin, dem Schüler selber ein Medikament mitgegeben hat.
Genau.
Gibt es da eine Altersunterscheidung?
Eigentlich nicht.
Oh, das ist spannend.
Der erste Punkt ist, das Kind könnte das Medikament ja sogar einnehmen, ohne dass wir es mitbekommen.
Ja.
Ja, dann kann man uns auch sowieso nichts vorwerfen.
Okay.
Ja, die Mutter hat dem Kind das Medikament zugänglich gemacht, hat sie mitgegeben, Kind hat es genommen, war vielleicht in der Brotdose drin, wie auch immer.
Mhm.
Sind wir auch raus aus der Nummer, brauchen wir uns auch keinen Vorwurf machen. Wir sind nicht verpflichtet, zu überprüfen, dass das Kind nicht irgendwas isst, einnimmt, wie auch immer, womit wir nichts zu tun haben.
Ja.
Die Mutter hat dem Fünfjährigen das Medikament oder dem Siebenjährigen mitgegeben und es uns gesagt, dass wir dem Jungen das Medikament geben sollen, wenn er Kopfschmerzen hat.
Das ist ein spannender Fall. Ja? Okay, jetzt mach's mal auf. Was ist denn jetzt die Krux an der ganzen Geschichte?
Wir geben das Medikament. Und die Frage ist, wo ist die juristische Grundlage für diese Körperverletzung. Ja, jede Medikamentengabe ist Körperverletzung. Und das ist halt so, das würde ich mir schriftlich geben lassen. Und wenn die Mutter sagt, hier, ich gebe dem Kind das Medikament mit, das ist ein Standardmedikament, mit der Dosierung und bei Kopfschmerzen soll das Kind das bekommen, dann sind wir aus der Nummer auch wieder raus, dabei das Kind bei der Einnahme zu unterstützen.
Brauchst du dafür eine ärztliche Verordnung?
Nein.
Okay. Wie ist das denn, wenn Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sagen, ja, das ist ja schön, dass sie das aufgeschrieben haben, ich sehe mich aber nicht in der Lage dazu, weil es geht ja jetzt nicht um Notfallmedikament, sondern es geht um Medikament, was zuerst mal so der normalen körperlichen Gesundheit zuträglich ist, wo ich dann immer denke, wenn ich weiß, mein Kind hat Kopfschmerzen und ich komme als Mama auf die Idee, dem eine Ibu in die Brotdose zu packen, der Lehrerin aufzuschreiben, geben Sie das bitte. Ich würde ja als Pädagoge denken, das Kind gehört hier gar nicht hin.
Ja, vollkommen bei dir.
Oder?
Ja, das Kind gehört nach Hause. Früher war das auch so. Heute ist das Problem, beide Eltern arbeiten. Da ist gar keine Zeit mehr für die Kinder. Und das Problem soll die Schule richten. Ne? Dafür ist die Schule nicht da.
Richtig.
Also das Kind gehört eigentlich, wenn es Kopfschmerzen hat, nach Hause. Punkt.
Und in dem Fall dürfen wir, glaube ich, auch nochmal festhalten, in dem Fall dürfen wir als Pädagoginnen und Pädagogen sagen, das machen wir nicht.
Ja, also wenn man jetzt so ein Standardmedikament wie Ibuprofen hat, ne,
ja,
hätte ich keine Bauchschmerzen zu machen. Wenn das jetzt aber gerade Sachen sind, die ich selber nicht kenne, dann würde ich durchaus sagen können, Moment mal, das ist jetzt nicht wirklich ein Notfall. Das ist ein Medikament, was ich nicht kenne, wo ich das Nebenwirkungsspektrum nicht kenne, wo ich mich auch nicht mit auseinandersetzen möchte, weil dazu habe ich im Moment überhaupt keine Zeit, weil ich habe nicht nur das eine Kind, was ich betreuen muss, sondern ich habe nun mal 30 Kinder und die anderen 30 gehen mir hier gerade steil. Ja? Das kann ich nicht leisten. Also von daher auch vollkommen in Ordnung zu sagen, sorry, aus der Nummer bin ich raus.
Da darf die Schule, glaube ich, auch eine grundsätzliche Haltung zu haben.
Da sollte die Schule eine grundsätzliche Haltung zu haben, weil das macht es für den einzelnen Lehrer, für die einzelnen Lehrerinnen natürlich wesentlich einfacher.
Natürlich.
Ja, und die grundsätzliche Haltung aus meiner Sicht wäre dazu, Kinder, die krank sind, gehören nach Hause. Alltägliche Medikamente geben wir üblicherweise nicht. Die einzelne Lehrkraft kann im Einzelfall davon abweichen. Das ist was aus meiner Sicht in so einer
Positionierung der Schule immer drin sein sollte, dass man im Einzelfall abweichen kann, um nicht da irgendwelche disziplinarrechtlichen Probleme sich unter Umständen noch aufzumachen.
Ja, ich hätte ein klassisches Beispiel für so eine Abweichungsmöglichkeit. Das heißt nicht, da müssen wir jetzt einmal ganz kurz richtig verstehen hier draußen, ihr als Hörer. Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst. Das heißt nicht, dass ihr das umsetzen müsst. Aber ein Fall, der relativ häufig an mich herangetragen wird, ist, dass Eltern ihrem Kind zum Beispiel ein Methylphenidat-Präparat mitgeben, also ein klassisches, also das, was draußen so als Ritalin bekannt ist oder als Medikinet, die klassischen ADHS-Medikamente, die ich weiß, die nennt man so nicht, aber Lehrerinnen und Lehrer sagen immer, der kriegt ein ADHS-Medikament oder Eltern sagen das ganz gerne. Und dann sagt so eine Mama, ja, wir haben mit dem Kinderarzt vereinbart, der soll das immer zur ersten Pause nehmen, können Sie ihm dabei helfen? Ich denke ja so die ganze Zeit, ich gucke schon in dein nickendes Gesicht, ich denke ja so, ja, Methylphenidat-Präparate, ja, die haben ja, na, die brauchen ja so ungefähr eine halbe Stunde, bis sie anfangen zu wirken, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie das Kind in seiner körperlichen Konstitution auch ist. Das sollte man ja eigentlich vorher zu Hause geben.
Ja.
Und also, wie gehen wir als Lehrkraft damit um oder als Erzieherin oder Erzieher, wenn Eltern uns diesen Auftrag mitgeben?
Es kann sicherlich mal die Situation geben, dass man bei einem Kind weiß, genau, der eskaliert halt immer im Laufe des Vormittags, ja. Und die ersten zwei Stunden gehen morgens noch, aber dann ist er sozusagen richtig wach, dann dreht er auf. Und
oder sie.
Deshalb, oder sie.
Ist ja, weniger, aber
jetzt auch. Auf jeden Fall, natürlich. Das soll jetzt, also wenn ich vom männlichen Geschlecht spreche, dann soll das nicht das weibliche Geschlecht ausschließen, sondern ich möchte einfach das ständige Hin- und Herwechseln uns jetzt, damit es schneller geht, ein bisschen sparen. Also von daher kann es medizinisch durchaus mal Sinn machen, dass man sagt, bei dem einen oder anderen, eigentlich wäre uns ganz lieb, wenn man das halt zur ersten großen Pause gibt, weil wenn man zu Beginn der Pause gibt, dann haben wir nach der Pause die Wirkung und das kann den Unterricht ja auch deutlich entspannter machen. Mhm. Also kann durchaus auch im Interesse der Lehrkraft sein.
Natürlich.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sich fragen, inwieweit können wir wirklich sicherstellen, dass dieses Medikament immer zuverlässig genommen wird und inwieweit kann es Aufgabe der Schule sein, für 30 Schüler pro Klasse so etwas zu realisieren.
Ja.
Und da muss ich ganz klar sagen, das kann nicht die Aufgabe sein. Weil wenn das die Aufgabe wäre, dann hätten wir Schulkrankenpfleger, die sich darum kümmern. Hatten wir früher mal, haben wir abgeschafft. Also muss man ganz einfach sagen, das ist Aufgabe des Elternhauses. Und in der Regel ist es ja überhaupt kein Problem, diese Medikamente morgens vor dem Weg zur Schule zu geben und dann werden die langsam resorbiert und dann wirkt es irgendwann im Laufe der ersten Stunde, fängt es an und damit hat man auch den Vormittag sicher abgedeckt.
Ja, und wenn du als Lehrkraft merkst, ne, hier ein Kind bekommt Medikamente und dein subjektiver Eindruck ist, das hält nur so bis 10 Uhr, ich brauch's aber ab 11 und 12 Uhr, dann kannst du das, glaube ich, als Lehrkraft super gut den Eltern mal zurückmelden. Die dürfen mit der Info zum Kinderarzt gehen, weil man kann so ein Medikament ja auch anpassen, man kann die Dosierung verändern, man kann von einem Normalpräparat auf ein Retardpräparat wechseln, was dann eine längere Wirkdauer hat und so weiter und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier sagst du ja ganz klar, nee, wir müssen das als Schule nicht realisieren. Kinder, die sowas brauchen, sollten eigentlich die elterliche Versorgung da erstmal in Anspruch nehmen oder das sollten erstmal die Eltern hinkriegen. Gleichzeitig kann es ja mal sein, dass es ein Kind in einer Schule gibt, das von einer Medikamentengabe im späteren Verlauf mit Unterstützung der Lehrkraft irgendwie in allen Bereichen besser dastehen würde und mit allen Bereichen schließe ich auch die Schule mit ein. Und in so einem Fall wäre es doch total hilfreich, wenn sich alle auf sowas einlassen könnten, weil da gibt es natürlich auch eine Grundlage für. Man darf das ja auch tun dann in dem Moment.
Absolut, absolut. Und das ist ja auch kein Problem, ne? Und man hat dann die Bestätigung der Eltern, man hat die Verordnung vom Kinderarzt. Also da ist man juristisch schon safe.
Und das ist wichtig.
Ich habe da keine Bedenken grundsätzlich, wenn man sagt, es gibt die Verordnung vom Kinderarzt, es gibt die Einverständniserklärung der Eltern, dass das Medikament gegeben wird, dass eine Medikamentengabe durch Lehrkräfte erfolgt. Da spricht ja nichts gegen. Überhaupt nichts. Der Punkt ist halt, das ist eine zusätzliche Baustelle, die wir uns in der Schule in dem Fall aufmachen, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn wir sagen, das ist unsere Regelleistung als Schule, dass wir jedem Patienten oder jedem Kind da ständig Medikamente geben, dann führt das halt aus meiner Sicht zu einer unnötigen Mehrbelastung der Lehrkräfte. Und es erfordert ja eigentlich auch, dass ich mich mit dem Medikament etwas auseinandersetze. Und von daher würde ich sagen, diese Standardmedikationen, die gehören primär nach Hause. Aber es kann Einzelfälle geben und darauf sollten wir vorbereitet sein, dass wir das machen. Denn gerade jetzt, wenn man an die ADHS-Medikamente denkt, kann uns das den Unterricht ja im Verlauf des Tages schon deutlich angenehmer machen. Also es ist nicht ganz uneigennützig an der Stelle.
Nein, das ist doch voll in Ordnung. Und ich glaube, wir hatten jetzt gerade hier viele Menschen, die im Auto oder wo, uns hört man viel beim Bügeln übrigens.
Beim Bügeln?
Wir werden viel beim Bügeln gehört.
Das ist ja eigentlich eine eher meditative Tätigkeit.
Ja, ich meditiere beim Bügeln auch immer. Nein, also mir wurde immer gesagt, guck mal, jetzt habe ich einen Faden verloren. Warte, worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
Wir waren beim ADHS und das
genau,
ist dann...
Genau, dass uns viele Leute beim Bügeln hören und gerade auch irgendwie dabei genickt haben oder beim Autofahren genickt haben, als du sagtest, das ist eine unfassbare Mehrbelastung, wenn wir uns als Lehrkräfte, als Erzieherinnen und Erzieher, wir müssen natürlich auch mal andere Kontexte als Schule mit einklammern, aber wenn wir uns noch darum kümmern und gleichzeitig möchten wir, glaube ich, hier an der Stelle einmal Werbung dafür machen, dass das in Einzelfällen in Ordnung ist. Es braucht aber einmal das Gespräch mit den Eltern, es braucht das Schriftliche von den Eltern und es braucht eine ärztliche Verordnung.
Ja, also ich würde gerade bei Sachen wie Medikinet und solchen Sachen, also bei einem Ibuprofen, da wäre ich noch in Ordnung mit der elterlichen Einwilligung. Aber immer wenn es zu Medikamenten geht, die aus der Standardhausapotheke rausfallen,
ja,
würde ich da eine ärztliche Verordnung haben wollen.
Okay, jetzt switchen wir mal in einen ganz, ganz spannenden Fall, wo es auch unfassbar viele Mythen gibt. Und ich glaube, allein mit dem, was in den nächsten 10 Minuten jetzt hier in diesem Podcast passiert, wirst du so vielen Menschen Sicherheit geben können. Also, der Fall ist nämlich folgender. Ein Kind, ein Schüler, eine Schülerin braucht für sich und seine körperliche Unversehrtheit ein Notfallmedikament. Reden wir mal von einem Adrenalin-Pen, also einem klassischen Epi-Pen. Jemand hat eine Allergie auf irgendwas. Nehmen wir mal Wespenstiche, nehmen wir mal Erdnüsse. So. Ich kenne
super, die Erdnuss ist super. Ja, da reicht es, wenn ein Kind in der Ecke des Raums die Tüte Erdnussflips aufmacht,
ja,
und das andere Kind kriegt eine Anaphylaxie und ist fast reanimationspflichtig.
So, und jetzt mache ich es mal richtig krass und das ist tatsächlich eine True Story. Ich kenne Schulen und jetzt rede ich nicht von einer oder von fünf, sondern das kann ich an mehreren Händen abzählen. Ich kenne Schulen, die sagen, ja, das können wir nicht leisten, wir geben dieses Notfallmedikament nicht.
Ja, kann man machen. Man kann sich ja überlegen, ob man lieber so ein EpiPen dem Patienten gibt oder auf den Patienten rumdrückt und Luft reinpustet. Ne? Also wenn wir das nicht machen und abwarten, dann wird der Patient halt wiederbelebungspflichtig und dann haben wir den Spaß, mit der ganzen Klasse im Rücken auf den Patienten rumdrücken zu können und Luft reinpusten zu können. Wer da richtig Bock drauf hat und meint, das ist weniger Körperverletzung als so ein EpiPen zu geben, der ist dabei voll richtig.
Genau, weil spätestens, wenn der Patient nicht mehr irgendwie Herr seiner eigenen Körperfunktion ist, wird es ja reanimationspflichtig und spätestens dann sind wir immer im Bereich von unterlassener Hilfeleistung.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, du musst ja dann sowieso drücken.
Da kommst du nicht drum herum.
Genau. Jetzt,
also wir machen es uns eigentlich einfacher, wenn wir das Medikament vorher geben.
Genau. Wie ist das denn? Ich bin mir relativ sicher, wenn es ein Notfallmedikament gibt und die Eltern sagen hier, bitte, das ist das Notfallmedikament, das ist nur für Fall XY. Wir haben davon zwei Ausführungen. Eine bitte ins Lehrerzimmer, eine hat das Kind bei sich. Vielleicht noch im Best Case eins in die OGS, in die Nachmittagsbetreuung, damit alle irgendwo safe sind.
Da, ja, so ein EpiPen kostet 100 Euro.
Ich weiß, ja, genau.
Aber wenn das...
Ist billiger als das Leben.
Definitiv.
Genau. Ich bin mir relativ sicher, dass die Schule nicht sagen darf oder die Einrichtung, nein, wir geben das nicht. Oder wie also sieht es aus?
Es ist, ich würde sagen, es ist dumm zu sagen, wir geben das nicht. Man wird immer, wenn man es nicht gibt, die juristische Auseinandersetzung bekommen.
Ja.
Weil es wird immer die Frage sein, ob das zumutbar gewesen wäre, dieses Medikament zu geben, oder es nicht zu geben. Vor Gericht ist hoher Vorsee, ne? Also kann so und so ausgehen.
Mhm.
Letztlich finde ich, die Gabe von einem EpiPen ist zumutbar, aber es kann auch genug Gerichte geben, die sagen, nee, das ist ihnen wirklich nicht zuzumuten, es wäre ihnen zuzumuten, auf diesen Patienten rumzudrücken. Also das kann tatsächlich juristisch so ausgehen, dass man da nicht verurteilt wird. Als Schulleiter ist zu untersagen. Das geht juristisch allerdings voll nach hinten los, weil damit hat man einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin verboten, Hilfe zu leisten,
mhm,
die sie vielleicht sogar hätte leisten können, weil sie vielleicht
oder
sogar
wollen.
In der Verwendung von so einem Pen angeleitet ist, weil sie vielleicht eine Sanitätsausbildung hat, weil sie vielleicht es im Ersthilfekurs gelernt hat, weil sie vielleicht es vom eigenen Kind kennt. Und es dann zu untersagen, das ist, also wenn es mein Kind betreffen würde, da würde ich vor Gericht gehen, wenn da was passiert. Und da hätte ich ziemlich große Chancen, dass ich damit durchkomme. Da wäre ich mir ziemlich sicher.
Okay, dann fassen wir das nochmal zusammen. Es gibt ein Notfallmedikament. Das ist lebensnotwendig für ein Kind.
Genau. Wir haben eine ärztliche Verordnung, die dazu gehört. Das Kind hat normalerweise einen Notfallpass und wir haben dieses Medikament. Die Tatsache, dass das alles dabei ist, setzt schon das elterliche Einverständnis an der Stelle sogar voraus. Das heißt, da würde ich nicht mal mehr darauf schließen. In dem Moment sollte ich dieses Notfallmedikament auch geben. Bei dem Notfallpass oder bei der Verordnung wird draufstehen, wann es zu geben ist. So, der Klassiker ist der Adrenalin-Pen bei der starken allergischen Reaktion oder das Asthma-Spray beim Asthma oder das Benzodiazepin beim Krampfanfall.
Ja.
Und was halt in die Wangentasche gegeben wird. Was also alles Anwendungen sind, die wirklich nicht zu kompliziert sind.
Die sind für Laien gedacht.
Ganz genau, die sind für Laien gedacht. Und wir haben die Anordnung vom Arzt, wir haben den richtigen Patienten, wir haben den Notfallpass. Wir sind uns sicher, dass das der richtige Patient ist, weil wir kennen unsere Kinder in der Klasse hoffentlich. Und dann sollten wir das Medikament auch geben, weil diese Notfallmedikamente sind ja dazu da, einen schlimmeren Zustand und einen Schaden vom Kind abzuwehren. Und deshalb sind wir dann immer an der Stelle, dass jede Körperverletzung durch Gabe dieses Medikamentes auch gerechtfertigt ist. Und an der Stelle kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und kann sagen, wir sind ja auch in einer gewissen Garantenstellung gegenüber diesem Patienten oder gegenüber diesem uns anvertrauten Schüler, um von ihm Schaden abzuwenden.
Ja, genau.
Und wenn wir das nicht tun, obwohl es uns zumutbar gewesen wäre, dann wird das sicherlich nach hinten losgehen. Also zusammengefasst, wir haben ein Kind, wir haben eine Verordnung für dieses Kind. Darauf steht, wann was zu geben ist. Dieser Fall trifft zu und wir haben das Medikament, dann geben wir es.
So, und wichtig an der Stelle ist, dir kann dann nichts passieren als Lehrkraft. Selbst wenn du dir unsicher bist und selbst wenn du wiedererwartend, weil diese Medikamente für Laien ausgelegt sind, auch diese Pens für Laien ausgelegt sind. Du musst es nie in der Hand gehabt haben und wirst es bedienen können, ich bin mir ganz, ganz sicher. Selbst wenn du damit wiedererwartend einen Fehler machst, es wird dir nichts passieren.
Absolut.
Das ist so wichtig.
Du hast nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und wenn jetzt beispielsweise das Benzodiazepin, was in die Wange gegeben werden soll, Bucolam als Standardpräparat, man hat die Hälfte davon vertröpfelt und ist nur die Hälfte im Patienten gelandet, weil der Patient hat halt dabei gekrampft. Ja, dann ist es so. Aber wir haben es versucht.
Ja.
Wir haben den Adrenalin-Pen angewendet. Der geht durch die Jeans, kein Problem. Aber man muss ihn halt einen Moment auf dem Bein kräftig halten, damit das Medikament ins Bein reingehen kann. Und in dem Moment hat das Kind das Bein weggezogen und wir haben das Bein dabei nicht festgehalten. Ja, kann passieren. Und dann ist ungünstigerweise die Nadel vielleicht dabei abgebrochen und im Patienten stecken geblieben. Man wird uns trotzdem daraus keinen Vorwurf machen, weil wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen versucht, dem Patienten zu helfen.
Ja.
Das ist einfach so.
Also wenn ihr wisst, es gibt ein Notfallmedikament, dann traut euch das bitte für euch selber zu. Es wird euch nichts passieren. Selbst wenn es Fehler gibt, selbst wenn irgendwie die Eltern hinterher immer böse auf euch sind, weil ihr doch hättet anders handeln müssen. Solange du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast, wird dir nichts passieren, selbst wenn die Eltern sauer sind. Und was ich auch nochmal ganz spannend von dir fand, eine Schulleitung darf das nicht untersagen. Die darf nicht sagen, ihr gebt das bitte nicht.
Nein, und vor allem, wenn sie es untersagt hat, würde ich es trotzdem geben. Ja, weil wenn die Schulleitung mich zu irgendwelchen anderen absurden Sachen versucht zu zwingen, tue ich es ja auch nicht. Ja, also ich bin vor dem Strafrecht immer noch der Gleiche. Da kann eine Schulleitung auch nichts dran ändern.
Okay. Das war im Prinzip waren genau das die zwei Themen, über die wir uns ja damals im Interview in der Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik auch wirklich 2 Stunden mit allen Menschen unterhalten haben. Und ich fand das so toll, wie viel Zeit du dir genommen hast, da mit den Menschen reinzugehen und zu gucken und Hilfestellung zu geben. Es gab noch so ganz abstruse Fragen von, ich habe einen Schüler mit Cochlea-Implantaten, wie kann der am Sport teilnehmen? Also du bist da super cool reingegangen. Du musst mich gar nicht dran erinnern. Ich habe selber noch auf dem Schirm, dass ich zu einer zweiten fachlichen Komponente von dir nochmal Bezug nehmen wollte. Und zwar hast du mir erzählt, du hast ja jetzt seit neuestem hier deine eigene Praxis in Dortmund für Kinderchirurgie. Und Leute, die Praxis ist wirklich schön. Also, wenn ihr hier aus der Region kommt und ihr habt mit euren Kindern was, dann fahrt bitte zu Philipp. Ich glaube, wir freuen uns beide drüber, wenn ihr das tätet. Du hast mir aber erzählt, was dir im Umgang mit Kindern so unfassbar wichtig ist. Und das ist Beziehung.
Ja, absolut. Also genau das, was du ja in deiner Arbeit für den pädagogischen Kontext immer rausstellst. Beziehungsarbeit ist das A und O und Beziehungsarbeit ist das A und O in der ärztlichen Betreuung von Patienten ganz genauso. Also ich brauche die Beziehung zum Kind, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss mich auf das Kind konzentrieren, um das Kind versorgen zu können und um das Kind führen zu können und um auch einen Erfolg der Behandlung wirklich vernünftig zu realisieren. A und O, absolut.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt ja Patientinnen und Patienten, die haben ihr Päckchen zu tragen, vielleicht ihren Rucksack, der muss nicht schwer sein, aber der ist ja da. Und die sind in anderen Praxen nicht gern gesehen.
Ich freue mich.
Und du freust dich immer
auf die. Ich freue mich, absolut.
Und du hast mir gesagt, es gibt so eine Patientengruppe, auf die du immer richtig Bock hast und mit denen du so gerne zusammenarbeitest. Ich hoffe, du sagst jetzt das Richtige.
Mach mal. Das werden die Autisten sein.
Weil ja.
Ich finde die super spannend, weil man muss sich halt einfach auf die einlassen und auf die konzentrieren und die spiegeln einem das so zurück und in dem Moment, wo man auf die fokussiert ist, dann wollen die auch.
Was macht das für dich so spannend, mit autistischen Patientinnen und Patienten, Kindern ja in dem Fall, zu arbeiten? Was brauchen die Eltern? Also was sind deine Herausforderungen mit denen? Und wie kriegst du es so in zwei Sätzen, wie kriegst du es hin, dass du mit denen gut arbeiten kannst? Weil Lehrkräfte ja auch ohne Ende mit dem Autismus-Spektrum in allen möglichen Facetten konfrontiert werden. Und vielleicht hast du zwei coole Tipps.
Ja, aber die Lehrer haben super schwer da, ne? Also ich habe den großen Vorteil, ich habe ja einen Patienten. Mhm. Ja? Und ich kann mich voll auf den konzentrieren. Und das ist genau das, meiner Erfahrung nach, was die Autisten brauchen. Ja, ich kann hier drumherum abschirmen. Ich habe keine Störreize. Ich habe nicht 29 andere Kinder, die da mich und den Patienten ablenken. Ich kann mich auf das Kind konzentrieren, es passiert nichts drumherum. Für die Eltern ist das super anspruchsvoll, weil ich spreche nicht mit ihnen, sondern mit ihrem Kind. Ja, und fast nur. Also es gibt Situationen, wo ich auch mal mit Eltern spreche, aber meistens spreche ich mit den Kindern und versuche mich absolut auf das Kind zu konzentrieren. Und das spiegeln die Kinder sofort wieder, das realisieren die. Und ich habe da auch in meiner klinischen Tätigkeit, da habe ich teilweise Familien gehabt, da haben die Eltern angerufen, haben gesagt, können wir einen Termin beim Dr. Rogge kriegen? Nee, ja, dann kommen wir nicht.
Ja. Das spricht ja für dich.
Und dann habe ich gesagt, wieso? Aber sie können doch hier zu den anderen auch gehen. Ja, aber die kriegen das irgendwie nicht so hin. Sag ich, ja, die müssen das halt auch erst lernen, vielleicht die jüngeren Kollegen. Man muss sich aber, glaube ich, schon darauf einlassen. Und ich fand es immer super spannend und super herausfordernd, dieses sich auf das Kind einlassen. Mhm. Und du merkst ja nachher, ob du alles richtig gemacht hast.
Ja.
Ja. Denn wenn es nicht gut gelaufen ist, lag es nicht am Patienten. Darüber musst du dir mal im Klaren sein. Oh. Du musst bei dir selber anfangen. Mhm. Ja, dann musst du selber überlegen, was war heute scheiße? Und, Entschuldigung,
nee, für die direkten
Worte. Und natürlich habe ich auch schon Situationen gehabt, wo es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Klar.
Und dann muss ich nachher mich fragen, was war los? Und es war immer das Problem bei mir. Es war, dass ich scheiße drauf war an dem Tag, dass es mir richtig dreckig ging, dass ich unkonzentriert war, dass ich drei Sachen im Hinterkopf hatte oder dass ich noch in den OP musste, also noch während meiner klinischen Tätigkeit und genau wusste, im nächsten Moment ruft der OP an und auch wusste, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit, mich vernünftig auf dieses Kind einzulassen. Und das sind alles Punkte, die merken diese Kinder sofort und die führen dazu, dass sie sich selber nicht entspannen können. Und das liegt an mir. Und das habe ich halt wirklich gelernt. Ich muss mich auf das Kind einlassen und ich muss bereit sein, mich auf das Kind einzulassen und andere Sachen auszublenden, nicht irgendwie den E-Mail-Posteingang nebenbei offen haben, nicht die Tür zum Flur offen haben, was ich sonst sehr gerne mache, und alles drumherum noch mitkriegen, sondern das Kind im Mittelpunkt.
Und das ist ja etwas, was sich ja nicht nur auf autistische Kinder bezieht, sondern das sollte ja eigentlich so eine grundsätzliche Haltung sein. Das ist,
absolut.
Ich versuche das zu vermitteln und verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, 9 von 10 Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das verstanden. dieser Podcast wird ja auch immer von den Menschen nicht gehört, die den hören sollten. Das ist ja immer so. Zu meinen Seminaren kommen ja auch immer die Menschen, die das schon verstanden haben. Also vielen Dank, dass du das hörst übrigens hier gerade. Es ist eine grundsätzliche Haltung, wenn es Probleme oder Herausforderungen in deinem Klassenkontext gibt oder hier in deiner Praxis. Es lohnt sich, immer zu gucken, was war eigentlich mein Punkt? Also wo hat es bei mir angefangen, wo hat es bei mir ausgesetzt, wo war ich nicht Herr der Situation? Einmal den Blick auf sich selbst, erst Fehler bei sich selber suchen und nicht Fehler, um sich selber einen anzukreiden, sondern um daraus Potenzial für was anderes zu schützen.
Genau. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja überhaupt das Verständnis von Fehlern sowieso. Ne? Es geht ja nicht darum, um jemandem irgendwie eine schlechte Note zu geben oder so, sondern es geht ja darum...
Auf sich selber nicht.
Sondern es geht ja darum zu überlegen, weshalb ist irgendwas gerade nicht gut gelaufen, weshalb hat was nicht funktioniert und den nächsten Schritt zu machen... Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Was kann ich selber und was können auch andere daraus lernen?
Ja, also bei sich selber anfangen. Ne? Guck mal auf dich selber. Das ist ja so eine klassische Situation, gibt es ja in Schule auch mal. Es gibt diesen klassischen Lehrerzimmersatz, wenn jemand sich über ein Kind gerade beschwert oder mal auslässt. Wir reden nicht von Lästern, sondern von kritischem Feststellen, was gerade nicht gut läuft. Es gibt doch immer in so einem Lehrerzimmer jemand, der sagt, aber bei mir macht er das nicht.
So. Ja, finde ich super spannend. Ne?
Ich liebe das, wenn das passiert.
Dann würde ich sagen, boah, das ist spannend. Jetzt möchte ich wissen, was du anders machst, als ich es gemacht habe.
So, und das war jetzt nicht abgesprochen, überhaupt nicht. Aber Philipp und ich kennen uns einfach wahrscheinlich schon viel zu lange und kennen unsere Haltung gegenseitig total gut. Also, das ist doch richtig cool, denn...
Du musst ja auch nicht jeden Fehler immer selber machen. Ne?
Nein.
Also, es ist ja manchmal praktisch, wenn jemand anders den Fehler macht und man selber daraus lernen kann, ja? Das macht's ja einfacher, ne? Aber man muss auch sehen, derjenige, der den Fehler gerade gemacht hat, für den ist das ja die bitterste Lektion. Ja, weil der muss jetzt sich selber eingestehen, ich habe jetzt gerade das nicht gut gemacht, aber ich kann trotzdem vielleicht was daraus lernen. Für alle anderen, die drumherum mitlernen können, ist es umso besser.
Guck mal, ich sage immer ganz gerne einen Satz in meinem Seminar, der macht viele Menschen im ersten Moment sauer. Und ich verstehe auch, warum der die sauer macht. Und dann siehst du halt genau diese 9 von 10 Menschen, die dann aber bereit sind, drüber nachzudenken. Und der Satz ist, und ich bin mal gespannt, was du von dem hältst, wenn es jemanden gibt, der sagt, bei mir macht er das nicht, und das ein Mensch ist, der per se mit pädagogisch wertvollen Mitteln arbeitet, also nicht mit Macht und Strafen, ja? Und wenn der Mensch sagt, bei mir macht er das nicht, dann kann das Problem doch nicht das Kind sein.
Eigentlich nicht. Also nicht nur dann, meistens ist das Problem ja nicht das Kind.
Nee, aber das ist doch, also wenn ich das sage, guck mal, da gibt's eine Kollegin, die sagt, ja, bei mir macht er das nicht. Dann darfst du dich natürlich im ersten Moment darüber ärgern. Das ist voll in Ordnung, das ist, glaube ich, auch die natürlichste Reaktion der Welt. Aber das, was ich mir dann immer von guten Pädagoginnen und Pädagogen wünsche, ist das Verständnis darüber, dass wenn ein Kind es bei meiner Kollegin besser schafft, schwierige Verhaltensweisen nicht zu zeigen, dann kann das Problem nicht das Kind sein. Das geht nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Nee, das ist doch rein logisch.
Sonst würde es sich ja immer chaotisch.
So, und jetzt darfst du als Pädagoge 2 Entscheidungen treffen. Entweder du ärgerst dich darüber und sagst sowas wie, nee, ja, yeah, da haben sich auch 2 gefunden, nee. So. Oder du triffst für dich die Entscheidung und sagst, okay, wenn er das bei dir nicht macht, dann muss in meiner Kollegin, so schwer mir das fällt, das zuzugeben, aber eine Lösung stecken. Und dann wäre es doch das Geilste, wenn du da hingehst und sagst, okay, was machst du anders, verrat's mir.
Absolut.
So, und das ist doch eine Haltung, die brauchen wir, und das nicht nur in Medizin, nicht nur in Pädagogik, sondern ich glaube, das brauchen wir im grundsätzlichen Umgang mit Menschen.
Ja, also das würde uns allen in der Gesellschaft sehr gut tun, wenn wir ein bisschen reflektierter mit anderen Menschen umgehen, ein bisschen mehr darüber nachdenken, was wir gerade in den Menschen auslösen. Aber ja, und das ist natürlich eine Gesellschaftskritik par excellence jetzt gerade bei unserer...
Ich war's gerade groß, merkst du?
Gerade... Bei unserer im Moment immer polemisch werdenden Gesellschaft, immer aggressiver werdenden Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich genau der Punkt. Gerade Schule sollte natürlich da anfangen, das Verhalten zu verändern. Und Kinder lernen ja meistens am Vorbild, ne?
Genau. Und Vorbild sein ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Schön, dass du die Schleife gerade drehst. Auch das habe ich, glaube ich, im Podcast schon 12, 13 1000 Mal gesagt. Wir beschweren uns ganz häufig über Kinder und Jugendliche, die unpünktlich sind, die laut sind im Unterricht, die ihr Handy rausholen, die auf ihrer Smartwatch rumdaddeln, die sich lieber mit der Nachbarin und dem Nachbarn unterhalten, als deinem Unterricht zu folgen. Und dann sitzen halt genau die gleichen Menschen, die sich über die Kinder und die Jugendlichen beschweren, in meinen Seminaren. Ich weiß nicht, du bist ja auch in der Lehrtätigkeit, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ja. Dann sitzen genau die gleichen Menschen da und kommen unpünktlich aus der Pause und quatschen mit dem Nachbarn, weil es gerade irgendwie spannender war, einen Kommentar abzugeben, als dem Referenten zuzuhören. Und ich glaube, was dich dann zu einem guten Pädagogen, zu einer guten Pädagogin oder zu vielleicht einfach auch zu einem besseren Menschen macht, ist, wenn du verstanden hast, dass du dich da nicht ausnimmst. Und jetzt mache ich das mal hier für mich. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe das selber an mir bemerkt und war da, das soll gar nicht arrogant klingen, aber ich war da reflektionsbereit. Und das sollte man, glaube ich, sein. Ich habe vor 2 Wochen in einer Fortbildung gesessen. Ich habe mich selber fortbilden lassen, weil das notwendig war. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich auf mein Handy geguckt habe, weil es gerade langweilig war. Wie ich Kommentare zu meinem Nachbarn abgegeben habe über den Referenten und ich dachte so, ach Kirsch, ey, das ist alles das, was du selber nicht willst. Das ist alles das, was du selber anprangerst. Und da habe ich verstanden, okay, ich muss reflektionsbereit sein. Ich muss kritisch mit mir selber sein. Das heißt nicht, dass mir das nicht passieren darf. Aber ich glaube, ich muss den Anspruch haben, das im nächsten Moment dann beim nächsten Mal anders zu machen.
Ja, aber auch ganz ehrlich, du wirst doch immer mal ein Wort zwischendurch mit dem Nachbarn wechseln. Das ist ja auch nicht schlimm.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, und ich finde, das ist ja auch ganz, ganz wertvoll, wenn Leute sich über meinen Unterricht Gedanken machen. Schön wäre es, wenn sie über meinen Unterricht mit dem Nachbarn sprechen und nicht über irgendein Computerspiel. Ich habe das an der Hochschule ja auch und Studenten sind da noch zuverlässiger, was pünktlich kommen betrifft.
Ja, genau.
Das ist halt so. Und das ändert sich in dem Moment, wo die Wertschätzung gegenüber dem Referenten steigert, aber eine 100%ige Sicherheit hat man nicht. Und auf der anderen Seite, zum Teil ist es natürlich auch ein spielerischer Widerstand.
Ne? Ach ja, guck mal. Ja, und du kannst halt die Wertschätzung wieder steigern, indem du Beziehungsarbeit leistest.
So ist es, genau.
So ist es. Und jetzt machen wir es rund. Okay. Kommen wir zum Ende?
Ich glaube, wir haben schon ganz schön lange geredet, ne?
Wir reden sowieso grundsätzlich ganz viel miteinander. Ich freue mich auf unsere nächste große Aktivität, die wir miteinander planen.
Auf jeden Fall.
Genau, also du bist ja nochmal Teil der Ausbildung Krise und Konfliktpädagogik.
Das heißt,
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich auf jeden Fall immer mit dir auseinandersetzen dürfen, im besten Sinne, weil ich glaube, an keinem Ort der Welt hast du als Pädagogin oder als Pädagoge so viel Möglichkeit, so viel fachliches Know-how und Kompetenz an einem Ort zu finden wie in dieser Ausbildung. Also wenn du mal überlegst,
echt phänomenal, was
du aufgebaut hast. Ja, sag du mal was. Du hast ja reingucken dürfen in die Ausbildung. Was ist
ja.
das? Was macht es so für dich besonders?
Ja, absolut. Also ich finde, es fängt halt mit diesem reflektierten Umgang an. Es gibt ganz, ganz viele, aber auch konkrete Tipps. Es gibt ganz, ganz viel konkretes Hinterfragen von Situationen, von Aspekten der Beziehungsarbeit und ja, über Beziehungsarbeit haben wir schon gesprochen, ja, das ist nun mal einfach das A und O, sowohl in Lehre wie auch in der Patientenversorgung. Also ich finde, das ist phänomenal, was du da aufgebaut hast und ich freue mich immer wieder, ein Teil davon sein zu dürfen.
Ja, und die Menschen, die sich darauf einlassen, die profitieren natürlich dann auch von dir und von uns.
Absolut. Und es ist halt auch so, man merkt halt wirklich, wie begeistert die Leute dabei sind und wie sehr die das aufsaugen und wie sehr man oft Fragen beantwortet, auch die Leute schon lange mit sich rumschleppen und da wirklich im Alltag den Unterschied machen kann.
Ich sage mal, das Geile an dieser Ausbildung ist, dass du da eine Community hast, dass du da Menschen hast, die bereit sind, an sich zu arbeiten. Und das gibt so einen richtig coolen Drive abends, wenn wir in diesen Live-Coachings da zusammensitzen und dann über Sachen diskutieren und alle bereit sind, einmal erst auf sich zu gucken, dann Lösungen zu entwickeln, die dann auch wirklich im Alltag funktionieren. Richtig gut. Also, wir beide sehen uns wieder in der Ausbildung Krise und Konfliktpädagogik. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, weil du der Arzt meiner Kinder bist, regelmäßig, weil die tun sich immer heftig weh auf dem Trampolin. Und dann bist du meine erste Adresse. Und Pfingsten steht bald wieder an.
Genau, Landesjugendtreffen.
DLRG.
Absolut.
Da spuken wir auch seit irgendwie gefühlten Ewigkeiten rum und machen irgendwie 1000 Kindern irgendwie eine gute Zeit. Du bist da als Arzt.
Genau.
Hast da dein riesengroßes Sanitätsteam um dich herum. Ich bin ja im Animationsteam, ich bin ja der Typ, der auf der Bühne
rumspringt. Absolut. Ja, das ist super krass. Du leitest den Animationsbereich, ich leite den medizinischen Bereich und man muss ehrlicherweise sagen, Du sorgst dafür, dass die Kinder eine gute Zeit haben.
Und zu dir kommen.
Wir sorgen dafür, dass das möglichst glimpflich ausgeht. Und tatsächlich haben wir auch über 100 Patientenversorgung in der Zeit.
Nur am Pfingstwochenende, ne?
Ja, yeah, genau.
Und die meisten wegen mir, weil die auf irgendeiner Hüpfburg rumgeturnt sind oder ich die zu irgendeinem Quatsch animiert habe zum
viel
Rumtanzen.
Schon, ja. Ja. Aber wir haben auch immer mal eine allergische Reaktion, also eine Anaphylaxie dazwischen und das gehört halt auch dazu, ja.
Krisen- und Konfliktmanagement gehört halt genau in den medizinischen Bereich wie in den pädagogischen Bereich.
Wir sind da übrigens das Backup für die ganzen Medikamente, ja. Die geben die ganzen Kinder bei uns ab und auch die, die sie regelmäßig, also da hat man ja die Situation, bei Klassenfahrten wird man es im Übrigen auch haben, wo tatsächlich die regelmäßigen Medikamenteneinnahmen erfolgen müssen, die wir vorhin ja auch kritisch betrachtet haben. Mhm. Und da ist es halt so, bei uns beim Landesjugendtreffen, damit eben die Betreuer aus den Ortsgruppen das Problem nicht haben, ist es halt so geregelt, dass die Kinder ihre Medikamente, wenn sie ankommen, bei uns im medizinischen Bereich abgeben und dann zu uns regelmäßig kommen zur Medikamenteneinnahme oder im Notfall halt es sowieso von uns bekommen.
Genau, aber vielleicht ist das noch ein spannender Punkt zum Schluss. Klassenfahrten stehen natürlich auch immer wieder an. Und wenn es da Kinder oder Jugendliche gibt, die regelmäßig Medikamente einnehmen, dann wäre ja meine Idee und vielleicht auch deine auch, macht es doch möglich, dass die Kinder im besten Sinne diese Klassenfahrt mitmachen können. Ja. Solange es eine schriftliche Verordnung vom Arzt gibt und die Eltern euch nochmal eingewiesen haben, im Klassenfahrtssetting ist das wahrscheinlich einfacher zu handeln als im Schulalltag. Genau, aber geht da bitte in die Diskussion, in die Kommunikation mit den Eltern, fragt nach, was kann ich beachten, wo können Fehler entstehen. Und dann wäre es natürlich schön, wenn es die Bereitschaft gibt, für das Kind trotz Medikamenteneinnahme diese Klassenfahrt möglich zu machen. Gibt es aus deiner Sicht Medikamente oder Szenarien, bei denen man sagen sollte, boah, vielleicht ist eine Klassenfahrt nicht so gut?
Ich würde ganz pauschal sagen, nein. Weil ich finde, Klassenfahrt, Entwicklung von Kindern, soziale Entwicklung ist super wichtig. Genau wie ich der Überzeugung bin, Sport ist super wichtig.
Ja.
Und da halt auch sehr pragmatisch bin, was Sportfreigaben betrifft. Ganz oft allerdings auch eine Sportfreigabe für einen Verein gebe, aber für einen Schulsport die noch ausschließe, weil ich sage, im Vereinsbereich kann man Sachen viel kontrollierter machen. Wenn ich in einer Klasse mit 30 Schülern bin, dann kann ich nicht auf den einen eingehen, wo ich weiß, der darf jetzt zwar vorsichtig laufen, aber er darf eben noch keinen Hindernislauf machen, der darf keine Wechselläufe machen und so weiter. Das kann ich im Vereinssetting realisieren, in der Schule, im Schulsport kann ich es nicht. Deshalb mache ich da ganz oft Schulsportbefreiung, aber schreibe auch drauf, Vereinssport ist erlaubt. Und der Verein kriegt halt eine dezidierte Anweisung, was die Kinder machen dürfen, weil ich finde, Bewegung ist einfach super wichtig. Aber genauso wichtig ist halt auch in dem Schulkontext dieser Aspekt Klassenfahrten. Ja? Der Punkt ist einfach, Medikamente, die das Kind regelmäßig einnehmen muss, müssen halt vernünftig kommuniziert sein. Man muss wissen, was das Kind da bekommt und man braucht diese Informationen. Und ich glaube, das ist halt in so einem Klassenfahrtsetting zumutbar und auch vertretbar, wenn man das vorher besprochen hat, wenn man die Informationen zu den Medikamenten hat, wenn man die ärztliche Verordnung hat, wenn man von den Eltern nochmal die Bestätigung hat, dass sie damit einverstanden sind. Ganz ehrlich, in dem Moment, wo die Eltern ihr Kind abgeben, kann man natürlich auch konkludent darauf schließen, dass sie damit einverstanden sind, dass man sich um die Kinder kümmert.
Davon können wir mal ausgehen. Okay, so, jetzt kommt der kleine Werbeblock. Philipp, wo finden wir deine Praxis?
In Dortmund-Hörde, gegenüber vom Josefshospital, am Ölfahrt, Haus Nummer 12, im medizinischen Zentrum am Ölfahrt und auf der anderen Seite im Internet, Dr. Rogge.
Dr. Rogge. Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war ganz, ganz spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hoffen natürlich, dass ihr gerade zum Thema Medizin ein bisschen Sicherheit bekommen habt, eine kleine Handlungsmöglichkeit, dass wir euch im Umgang mit Notfallmedikamenten nochmal ein bisschen fit machen konnten, die Mythen aus dem Weg räumen konnten. Ja. Und dann wünschen wir jetzt erstmal einen guten Tag, oder?
Auf jeden Fall.
Dann gibt's mal einen Abschlusssatz. Lasst euch nicht ärgern.
Und schon gar nicht von uns.
So nehme ich. Stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.